Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein heutiger Gast wird Sie vielleicht in Ihre Kindheit versetzen. Es geht nämlich um kleine hölzerne Spielfiguren, mit denen Generationen gespielt haben. So mit den kleinen runden Holzköpfen, roten Knubbelnasen, bewegliche Arme und Beine. Andere wollen vielleicht nach der Sendung gleich mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen. Denn auch Spielplätze, nicht nur Spielfiguren, baut mein Gast. Ich begrüße Hans-Georg Kellner. Hallo, Herr Kellner.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Heise.
Ihre Steckfiguren, also ich sag mal hier zum Beispiel der Gärtnermeister Tulpe, der immer mit so einer Gießkanne eine natürlich Tulpe gießt. Oder Quark, der Frosch, Quiek, die Maus, ganz kleine Figürchen, vielleicht 5 Zentimeter hoch. Die sind Kult. Wie würden Sie denn Ihre Figur beschreiben?
Also ich nenne das immer Bauklötzer mit Witz und Charme. Also das faktisch ist es ja so. Sie haben einfach Würfel, die mit dem Jummi laufen lernen.
Was sind denn Jummis? Wofür sind die da?
Ja, die Jummis, die sind eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Mittels dieser Jummis können sie die Steinchen zusammenstecken. Alles ist flexibel, alles ist beweglich. Die Hasen können laufen, die Mäuse können springen, die Frösche können tanzen. Und dieses kleine Jummi-Stück hat mein Opa vor vielen, vielen Jahren erfunden.
Und so kommen also, wenn man jetzt diese kleinen Quadrate, diese Holzquadrate aneinander steckt, tatsächlich, ich sag mal, lebendige Figuren zustande. In Ihrem Atelier, in dem Sie immer wieder sitzen, dem haben Sie einen Namen gegeben. Institut für spielbedingte Lärmentwicklung. Also Kinder sollen nicht nur mit den kleinen Figürchen still in der Ecke sitzen und die zusammenstecken, sondern ruhig mal ein bisschen laut werden?
Ja, ich meine, gibt es diesen Spruch, Kinderlärm ist Zukunftsmusik, das stimmt nur bedingt, manchmal nervt es auch, aber die Bezeichnung ist entstanden in der Planung für ein Projekt des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Da haben wir eine Kinderlärmerzeugungsmaschine entwickelt und ja, letzten Endes gehört Lärm für uns alle zum Leben.
Also in dieser Stunde mit Hans-Georg Kellner geht es nicht nur um ganz stille Kinder, die Holzfigürchen zusammenstecken, sondern auch um welche, die Lärm machen. Er nimmt uns mit. Jetzt habe ich dazwischen immer wieder Geräusche gehabt, also dieses Quietschen.
Könnte mein Stuhl sein. Das ist dieses Quietschen hier, ja. Ich bleibe ruhig sitzen,
genau.
Entschuldigung.
Ja, wie festgenagelt.
Ja, obwohl es ist das eigentlich wird top. Das gehört dazu.
Ja. Eigentlich gehört zum Lernen dazu, das stimmt. Naja. Mhm. Also in dieser Sendung geht es nicht nur um still sitzende Kinder, die Figürchen zusammenstecken, sondern auch welche, die richtig laut sind. Im Deutschlandfunk Kultur zu Gast Hans-Georg Kellner. Er ist 1959 in eine Familie von Spielzeugerfindern hineingeboren worden. Kellner Steckfiguren gibt es in Thüringen seit über 100 Jahren. Und Herr Kellner, meine Vorstellung von Ihrer Kindheit ist eine traumhafte, nämlich mit Spielzeug ohne Ende und Erwachsene, die nur spielen wollen. Ist das richtig oder stimmt das nicht ganz?
Nee, ich denke mal, das ist so ein Zerrbild oder die Vorstellung. Also die Kindheit war traumhaft, das war wunderbar, aber da spielte das eigene Spielzeug keine Rolle. Für mich war der Wald eigentlich und das Dorf und der Fluss und der Bach und die Bäume, das war meine Spielwelt. Und die Steckfiguren, ja, die waren da. Interessanter waren eigentlich die Menschen, die sie hergestellt haben, die sie entwickelt haben, die sie gebaut haben und die ganze Produktion, in der ich eigentlich groß geworden bin.
Also dann war die Fabrik quasi Ihr Spielplatz. Ihr Großvater, genau. Georg Kellner, der hat angefangen mit den Steckfiguren. Haben Sie ja vorhin auch gesagt, der hat diese Jummis da quasi erfunden. Wie ist denn der dazu gekommen?
Ach, die Jummi-Geschichte ist eine sehr sachliche Geschichte. Und zwar war mein Opa ursprünglich Schornsteinfeger, hat dann Klavierbauer gelernt. Und beim Klavier ist das Problem letztendlich auch das Quellen und Schwinden des Holzes. Also entweder es klemmt oder es klappert. Und mein Opa hat eine rein technische Verbindung für Holz gesucht, die diese physikalischen Schwankungen ausgleicht. Also der hat da gar nicht an Spielzeug gedacht.
Und wann ist er aufs Spielzeug gekommen? Vom Klavierbauer zum Spielzeughersteller?
Ja, das ist die lange Geschichte. Also der Lehrmeister meines Opas in Berlin, der war Flugpionier 1910 in etwa. Und mein Opa hat dann angefangen in Berlin-Johannisthal sich mit Fliegen zu beschäftigen, hat Flugzeugmodelle gebaut und sein erstes Produkt war einfach ein Spielzeug, ein Flugzeug, ein Modellflugzeug. Und er hat einen zweiten Preis gewonnen 1912 auf der ersten Modellflugzeugausstellung, die es überhaupt in Deutschland gab. Und ja, Fliegen, Spielen ist eine Verknüpfung vielleicht.
So hat er also am Anfang mit Modellbau begonnen. Und dann
genau.
Kam der Erste Weltkrieg. Und Ihr Großvater ist vom Modellbau mehr zu diesen Steckfiguren gekommen. Warum?
Da liegen viele Jahre dazwischen. Also erst war der Krieg, dann war er Flugzeugbauer, hat große Flugzeuge gebaut, kleine Flugzeuge und hat dann eigentlich die Welt erobert mit Modellbooten. Und die Steckfigur kam erst Anfang der 30er Jahre, als er faktisch pleite war. Durch die Weltwirtschaftskrise ließen sich diese Luxusboote nicht mehr verkaufen. Und dann kam erst die Steckfigur. Also die ist nicht ganz so alt wie die Firma.
Die Steckfigur aus Thüringen, die dann irgendwie sämtliche Kindergenerationen der nächsten Jahre irgendwie erfreut hat. Selbst über den Zweiten Weltkrieg hinweg, die Fabrik ist zerbombt worden, aber ihr Großvater hat zusammen mit ihrem Vater dann wieder aufgebaut.
Ja, das war so ein Credo, was ich auch mitbekommen habe, dass wir einfach Weltgeschichte nicht beeinflussen können und wir müssen glücklich sein, dass wir am Leben sind und einfach weitermachen. Und so kam auch die Verstaatlichung ja ungewollt und jetzt sitze ich hier und spreche mit Ihnen und so hat jeder Lebensabschnitt neue Chancen und jede Tür, die zugeht, wird irgendwo anders wieder aufgemacht.
Sie haben das jetzt so in so einem Halbsatz so schnell weggesprochen. Die Verstaatlichung, das Unternehmen Ihrer Familie lag in der DDR. Also das heißt, man durfte dann irgendwann nicht mehr das herstellen, was man wollte? Oder wie ging das?
Na, die Verstaatlichung kam schleichend. In den 50er Jahren gab es diese halbstaatliche Phase. Und 1972 war halt einfach Schluss. Der Betrieb wurde enteignet. Mein Vater konnte dann sozialistischer Leiter bleiben. Und mein Opa hatte Hausverbot. Und die Produktion lief ja weiter, nur verändert letztendlich. Bis 1991 wurden diese Steckfiguren im VEB Biggi hergestellt.
VEB Biggi, da hat Ihre Familie dann nicht mehr viel mit zu tun, oder wie verstehe ich das?
Nee, das war eine ziemlich dunkle Phase. Also ich sowieso nicht. Ich war als Kind raus. Ich hatte kein Interesse und auch keine Lust, da irgendwie weiterzumachen. Und für meinen Vater war das recht traurig, glaube ich, da irgendwie als Verwalter tätig zu sein. Und der hat dann 1986 schon eigentlich nicht mehr gekonnt.
Ja, ich habe mir das jetzt auch gerade vorgestellt, wenn Sie sagen, auch Ihr Großvater hatte Zutrittsverbot und Sie vorher so gesagt haben, diese ganze Herstellung und so, das war so ein bisschen Ihre Kindheit. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann kann ich mir denken, dass das auch Ihre Einstellung zur DDR doch ziemlich geprägt hat, oder? Ihre Familie da so ausgebotet zu erleben?
Ja, ich glaube, das ist wie alles sehr ambivalent und jetzt merke ich in dem Gespräch, jetzt wird es für mich ziemlich emotional, weil das sind ja so Schnittstellen oder Scheidepunkte der eigenen Biografie. Und ich war zu der Verstaatlichungszeit 13 Jahre alt, habe da nur am Rande mitbekommen, aber familiär war das eine große Tragik. Und ich hatte letztendlich Glück, ich bin so ein Glückspilz, dass ich die Wende erleben konnte und dann für mich durchstarten, also mit eigenen Dingen, unabhängig von diesen Steckfiguren. Ich wollte die eigentlich nie herstellen, sondern ich habe Kunst studiert, Holzgestaltung studiert und die Steckfiguren kamen peu à peu wieder in mein Leben, indem die mit ihren frechen Augen mich angelächelt haben. Und ich habe dann einfach gesagt, los, komm, Figuren, ich probiere es jetzt.
Herr Kellner, Sie haben das ja eben auch gesagt, also für Sie war das nichts und Sie mussten sich da quasi auch rausziehen. War das auch so der Grund, warum Sie am Anfang gar nicht mit Holz gearbeitet haben, sondern eine Lehre zum Werkzeugmacher gemacht haben?
Die Lehre zum Werkzeugmacher kam durch meinen Vater und war, glaube ich, eine recht kluge Sachentscheidung, weil Werkzeugmacher ist an sich eine tolle Grundlage. Man arbeitet mit Metall, Metall erzieht. Aber diese Holzliebe, die habe ich irgendwie in mir getragen und die Werkzeugmacherzeit war sehr schön, aber war dann auch begrenzt.
Und da kam das Holz wieder in Ihr Leben.
Ja, und das ist letztendlich auch so ein Ding, wenn ich mit Ihnen jetzt spreche, ich komme immer aus dem Staunen nicht raus. Und dieses Staunen...
Staunen übers eigene Leben?
Ja, übers eigene Leben, über die Möglichkeiten, die man hat oder auch die Möglichkeiten, die einem das Umfeld bietet. Und die Kunst des Holzes habe ich in Schneeberg erlernt bei Professor Brockhage. Und das hatte auch sehr viel mit Liebe. Ja, im Erzgebirge. Das hatte auch sehr viel mit Liebe zum Material zu tun und zu den Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte.
Was hat Sie so überzeugt?
Ja, das war auch wirklich irgendwie persönlich. Der Professor Brockhage hat mich überzeugt mit seiner widerspenstigen, splittrigen Kettensägenkunst und dazu Professor Klaus Dietl mit seiner funktionalistischen, mit seinem Autodesign und diese Kontrapunkte, die haben mich total fasziniert.
Splittrige Kettensägen-Design, das finde ich, das hört sich interessant an. Also da habe ich jetzt so eine sehr große Vorstellung oder so eine sehr großräumige Vorstellung von Kunst. Also da waren es quasi ganze Baumstämme, die zu ihrer Kunst gehörten.
Genau, das hat mir der Meister Brockhage sozusagen nahegebracht. Ich habe das nicht kopiert, sondern habe das dann in Form von ersten Spielplätzen umgesetzt, die einfach mit der Kettensäge geschnitten waren. Also das.
Ach, das heißt, sie wollten nicht als Künstler leben, sondern sie haben das umgesetzt in Spielplätze. Das war dann tatsächlich schon Nachwendezeit oder war das, wann war das?
Ja, das war eigentlich die Wendezeit. Ich habe studiert von 86 bis 89, beste Zeit. Und es stand dann die Frage, wie geht's weiter? Und als was ich leben wollte, ob als Künstler oder nicht, weiß ich gar nicht. Also die Möglichkeiten waren so toll. Ich bin dann nach Berlin, habe da eine Werkstatt besetzt mit einem Freund und wir haben einfach alles gemacht und dann kam das irgendwie zu den Spielplätzen. Also die kamen zu mir, ich habe die nicht gesucht.
Das heißt, die Wendezeit war eine Zeit der Möglichkeiten und nicht eine Zeit der Existenzangst?
Nee, gar nicht. Also Existenzangst hatte ich überhaupt keine. Die kam dann vielleicht 20 Jahre später.
Was war denn Ihr erster Spielplatz? Also einer mit der Kettensäge hergerichtet. Beschreiben Sie den mal.
Na, der erste Spielplatz war eigentlich ein Spieltier, ein sehr großes aus Eichenholz, was ich am Rand von Berlin in Mückelbergen mit einem Freund zusammen gesägt habe und ja, wir haben das sozusagen aus dem Vollen gehauen, gesägt, geschnitten, überschnitzt und das war unser Auftakt und dann ging das Stück für Stück weiter.
Was können die Kinder auf dem Spielplatz machen, den
ja.
Sie gerade beschreiben?
Ja, das ist auch eine ganz spezielle Frage, weil ich habe in meinem Leben so viele Spielplätze gebaut und so unterschiedliche und da gibt es Spielplätze, die sehen überhaupt nicht nach Spielplatz aus. Und man meint, Kinder könnten da überhaupt nicht spielen, aber Kinder entwickeln so eine fantastische Eigendynamik und erobern sich diese Spielplätze auf ihre Art. Und da kann ich als Gestalter mir manchmal denken, was ich will. Die Kinder bürsten das einfach gegen Strich und das ist total schön.
Ich habe da jetzt ein Bild vor Augen, was ich gesehen habe. Sie haben einen Spielplatz am Lago Maggiore gebaut und der sieht wirklich nicht aus wie ein Spielplatz, sondern eigentlich wie ein Haufen aufeinander gestapelter, ja, großer, grober Holzstücke. Das ist doch so einer, wo Sie sagen, den müssen sich die Kinder erstmal erobern, oder?
Das ist an sich so ein Klassiker. Das ist einer der schönsten Spielplätze für mich, die ich bauen konnte. Inzwischen ist er abgerissen, weil die Eiche nicht gehalten hat. Und
ist das traurig für Sie, wenn der abgerissen wird?
Ja, das ist auch gerade aktuell. Ich bin hier in Locarno, wollte mir den Platz angucken, da ist er weg. Ärgern tut mich eigentlich nur der Umstand, dass ich dort sozusagen einen neuen Entwurf gemacht habe letztes Jahr. Die hatten mich aufgefordert, die Betreiber, weil das Eichenholz ungewöhnlich stark gealtert ist. Und ich habe verschiedenste Entwürfe gemacht und mich ärgert nicht, dass die nicht zur Ausführung kommen, sondern nur, dass es überhaupt kein Feedback gab. Also keine Information darüber, dass er abgerissen wird. Und das finde ich dann ein bisschen schade, also weil der Dialog fehlt. Aber das ist letzten Endes auch unser Kommen und Gehen. Das gehört dazu. Das berührt mich, macht mich traurig, aber ja, das ist unser Leben. Und der Platz hat wirklich auch gezeigt, dass Dinge, die eben nicht wie ein Spielplatz aussehen, beste Möglichkeiten bieten zum Spiel.
Womit fängt so ein Spielplatz eigentlich an, so eine Spielplatzplanung bei Ihnen?
Ja, da gibt es keine Regel. Das fängt an mit, ich sage immer, Ping-Pong-Spielen. Das heißt, irgendjemand bekundet Interesse. Und dann entwickelt sich bei mir häufig übers Wort, also übers Wort eine Spielidee. Ich spiele extrem gern mit Worten. Und aus dem Wort heraus kommt die Form und bildet sich ein Raum. Und das ist so meine persönliche Art des Entwickelns von Ideen.
Rund 500 Spielplätze hat unser Gast Hans-Georg Kellner in knapp 3 Jahrzehnten gebaut. In Deutschland, in Japan, in Griechenland, in Italien, Schweden, in der Schweiz waren wir jetzt schon gedanklich. Herr Kellner, mögen Kinder eigentlich überall auf der Welt die gleichen Spielplätze?
Also erstmal sind die nicht gleich, aber ich denke, Kinder sind auf der ganzen Welt halt einfach Kinder und die brauchen Bewegung, die brauchen Raum, die brauchen Zeit, die brauchen Freiheit und oftmals bin ich der Meinung, brauchen Kinder gar keine Spielplätze. Die Spielplätze brauche ich vielleicht als Egomane und brauchen vielleicht auch die Stadtverantwortlichen. Aber ich sage oftmals, Leute, lasst die Kinder raus, lasst die in den Wald, lasst die an den Fluss und verzichtet auf den Spielplatz, spart euch das Geld. Aber das ist eine andere Sache. Und der Umgang mit Kindern für mich, erstmal habe ich selbst 3 Kinder, das ist ganz spannend und sehr schön. Und wenn ich in Japan bin, in Kindergärten oder Schulen oder auch in Schweden oder hier in der Schweiz, ja, die Kinder sind gleich, das sind einfach Kinder. Das ist wunderschön zu sehen und das, was ich kennenlerne an Unterschieden, sind die Sicherheitsnormen oder die Vorstellung, die wir Erwachsene vom Spiel entwickeln.
Ich finde das ganz schön, weil Sie gerade sagen, eigentlich würden Sie immer sagen, lass die Kinder nicht auf dem Spielplatz, sondern lasst sie einfach raus, weil ich finde nämlich auch, dass ein Spielplatz einen riesen Nachteil hat, nämlich dass da meistens die Eltern dabei sind und irgendwie gucken und alles mitkriegen und sagen, Vorsicht, nicht so, kletter da nicht hoch, das ist zu hoch oder sowas. Also können Kinder auf dem Spielplatz eigentlich tatsächlich Abenteuer erleben, also auf dem Spielplatz von ihnen?
Tja, also erstmal die Abenteuer sind im Kopf und Abenteuerspielplatz ist ein anderes Abenteuer als in der Natur oder in der Stadt. Und ich glaube, dass ein Kind überall Abenteuer entwickeln kann, wenn es den Abenteuergeist in sich trägt. Und ja, meine Spielplätze sind auch Schaukeln letztendlich und Klettergerüste in einer anderen Form. Und sie bieten Raum, aber das Abenteuer ist das Kind selbst oder die Mutter oder der Vater oder sie oder ich.
Ich habe ja irgendwann gelesen bei Ihnen, dass Sie das selber so beschreiben, dass so ein Spielplatz ein Wechselspiel zwischen Sicherheit und Risiko ist, dass man dieses Wechselspiel kultivieren müsste. Also das heißt, Sie überlegen immer, wo kann ich dem Kind irgendwie Möglichkeit geben, auch mal ein bisschen höher hinaus oder ein bisschen wackeliger zu stehen, als es vielleicht der sicherheitsbedürftige Vater jetzt gerade hätte. Ist das so gemeint?
Ja, das ist auch ein ganz, ganz entscheidendes Thema, Sicherheit und Risiko. Und erstens denke ich sehr wenig beim Tun, also die besten Dinge entstehen, wenn ich gar nicht denke, sondern wenn ich selbst Kind bin, also wenn ich selbst spiele. Und rein statistisch sind die Spielplätze, die riskant erscheinen, die sichersten. Das ist faktisch so, wie wenn ein Kind auf einen Baum klettert, muss es alle Sinne schärfen, es muss sich festhalten. Und da passieren die wenigsten Unfälle, je komplexer Spiellandschaften sind und je unsicherer sie entscheiden. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist einfach zu begreifen, dass Spielen immer Risiko ist. Und gerade in dieser Zeit jetzt, wo Angst eine große Rolle spielt, wird es für mich nochmal wichtiger, eben dagegen anzugehen und zu sagen, Leute, lasst die Kinder raus, lasst die hoch hinaus, das ist wichtig.
Das heißt, auf Ihren Spielplätzen ist das ja auch oft so, da gibt es ganz hohe Stangen, da gibt es ganz viele verschiedene Seile, die gespannt sind oder es wackelt ganz viel und die Kinder möchten es trotzdem überwinden, möchten eben drauf. Sie müssen da sicherlich mit vielen Vorschriften, ich glaube, Sie haben sie eben auch kurz erwähnt, kämpfen. Wo sind denn die eigentlich am strengsten?
Ja, sie sind gut. Also ich muss gar nicht mit Vorschriften kämpfen. Zum Glück, weil die Vorschriften, das ist festgeschrieben in dem Regelwerk, das sind europäische Normen. Und wir in Deutschland haben das Glück, dass die Normen in Deutschland noch weitaus offener gehandhabt werden als in anderen europäischen Ländern. Und diese Spielplatznormen geben unglaublich viel Freiraum und bieten so viele Möglichkeiten. Und landläufig wird gedacht, ja, und die Norm und einengt. Nee, es ist so viel möglich und es ist schön.
Da beruhigen Sie mich. Also da hätte ich wirklich das Gegenteil erwartet. Da hätte ich jetzt gedacht, Sie müssen jedes Mal sagen, doch, ich lasse jetzt das mal so ein bisschen wackelig stehen. Die dürfen da ruhig auch mal sich kippelig fühlen oder das Gleichgewicht verlieren. Ich dachte, Sie müssten da viel mehr kämpfen. Das beruhigt mich ja. Ich habe so gedacht, gute Spielplätze sind ja eigentlich auch nicht nur für Kinder da, sondern, also ich habe schon die Eltern erwähnt, die müssen sich da irgendwie wohlfühlen, weil es halt einfach wahnsinnig viele Eltern auf Spielplätzen gibt. Die müssen einen Sitzplatz haben und vielleicht so ein Spielplatz wäre ja eigentlich auch ganz schön, wenn er abends, wenn die kleinen Kinder schon im Bett sind, wenn sich Jugendliche auch noch wohlfühlen auf dem Spielplatz. Machen Sie sowas, so generationenübergreifend planen?
Ja, ich denke mal, das treibt mich seit diesen 30 Jahren um und unsere Lust war immer, Orte zu schaffen, die letztendlich alt, jung, Tag, Nacht irgendwie gut tun. Das ist so ein ganz entscheidender Ansatz meiner gestalterischen Tätigkeit.
Und wie bewältigen Sie den?
Manchmal gut, manchmal schlecht. Also es gibt auch Dinge, die nicht so gut gelungen sind. Und am besten ist es wirklich im Dialog. Am allerbesten ist es im Dialog mit den Landschaftsplanern, auch mit den Gärtnern vor Ort oder jetzt wie hier am Lago Maggiore. Das ist einfach eine Schwingung, die ich aufnehmen kann und der ich dann eine Form gebe. Am See oder in den Bergen oder wenn es mitten in Tokio ist, in der Kinderklinik. Das ist so anders wieder. Aus dem Dialog heraus entsteht für den Ort, glaube ich, die beste Lösung, wenn alles stimmig ist.
Das heißt zum Beispiel jetzt in Tokio, wo Sie sagen, da gehen Sie in die Kinderklinik und verbringen da einfach mal Zeit und beobachten die Kinder, die Leute, die da arbeiten und alle miteinander?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es ist zum Beispiel in Japan so, hatte ich 10 Jahre Planungszeit, bis der erste Spielplatz umgesetzt werden konnte. Und diese 10 Jahre waren halt einfach für mich Kennenlernen der Kultur und dieser wirklich so andersartigen Welt. In der Kinderklinik war es anders, aber wir gehen dahin, wir gucken, wir fühlen, wir sprechen mit allen Beteiligten und entwickeln daraus dann die Idee.
Manchmal sind Ihre Ideen ja so ein bisschen vielleicht auch verstörend, würde ich sagen, weil ich habe irgendwo gelesen, oder Sie haben in irgendeinem Interview mal gesagt, dass Sie sich auch zum Beispiel einen Panzer wunderbar als Spielplatz vorstellen könnten, oder Sie hatten an Giftfässer in Basel gedacht, so in Erinnerung an den Giftmüllskandal. Das hat mich schon ein bisschen, also pädagogisch ist das nicht gerade, oder?
Nee, das ist ja auch die Frage, was ist pädagogisch oder was reizt mich als Kind oder ja, wo wird es provokant? Und gerade dieses Thema Krieg, Frieden, da scheiden sich wirklich die Geister. Mhm. Und ich habe total gern mit Pistolen gespielt und mit Schwertern und hatte ein Luftgewehr und sonst wie. Und dieser Kriegsspielplatz, das hatte ich auch mal erwähnt, war so eine Idee, die dann in Leipzig umgesetzt wurde. Aber im Zusammenhang mit einem Theaterprojekt, da ging es um Janusz Korczak, diesen polnischen Kinderarzt, der mit seinen Kindern ins Gas gegangen ist. Und letzten Endes betrifft uns alle Gewalt, Liebe und Hass. Und inwieweit ich das in einem Spielplatz umsetze oder was ist jetzt wirklich, sag ich mal, normkonform im Sinne einer moralischen Haltung, da bin ich mir sehr unsicher. Also ich habe die Lösung nicht. Ich probiere einfach aus und dieses Gegenstrichbürsten ist auch in dem Bereich extrem wichtig.
Das heißt, so ein Projekt müsste dann quasi auch noch weiter begleitet werden?
So war das ganz konkret in Leipzig und das ist ein temporärer Kriegsspielplatz gewesen. Der ist dann umgebaut worden. Die gleichen Materialien haben wir umgewandelt in einen Schmetterlingsspielplatz. Und ja, das Verstörende ist, glaube ich, wichtig, also weil alles Weitere ist Langeweile. Ich muss auch irgendwie verstören, um anregend zu sein. Also auch für die Eltern, die sich vielleicht fragen, was soll der Quatsch hier? Das macht aber neugierig und das polarisiert und zieht Menschen an und stößt natürlich auch ab.
Wie kommt ein Spielplatzbauer aus Berlin nach Japan und baut dort Spielplätze? Denn erwähnt hat er das ja schon hier, unser Gast Hans-Georg Kellner, in Japan Spielplätze zu bauen. Vielleicht sollten wir jetzt mal den Unternehmer, also den Unternehmertyp Hans-Georg Kellner besser kennenlernen. Herr Kellner, wenn ich mal so an den Anfang der 90er Jahre zurückgehe, also Sie als Spielplatzbauer in Berlin mit all den Chancen, die Sie da auch beschrieben haben. Sie hatten da dann irgendwann auch den Firmensitz in Thüringen zurückgekauft. Mit welcher Unternehmensidee eigentlich?
Die Unternehmensidee war eigentlich keine Unternehmensidee. Ich habe studiert mit einem Freund zusammen und wir haben einfach angefangen, in Berlin diese Werkstatt zu besetzen. Und wir wollten arbeiten, wir wollten leben, wir wollten in den Westen gehen. Wir haben in West-Berlin gejobbt, haben das Geld umgetauscht bei der Mafia am Bahnhof Zoo. Aber eine Unternehmensidee hatten wir nicht. Wirklich, und das fiel uns spätestens auf die Füße, als wir einen Kredit wollten. Da hat uns die Sparkasse gefragt, was haben Sie denn für ein Konzept? Und wir haben nur gesagt, wir haben kein Konzept, wir wollen einfach arbeiten. Und dann haben wir auf den Kredit verzichtet und haben auch nie einen Kredit aufgenommen, sondern haben einfach gearbeitet. Aber dieses unternehmerische Konzept, das kann ich nur sagen, das ist Leben. Und deshalb sitze ich jetzt hier und deshalb sitze ich auch in Japan. Und Japan, das war ja Ihre Frage, kam eigentlich durch die Steckfiguren, weil ich bin dann in Nürnberg auf der Messe gewesen 2000 und die Japaner hatten sich total verliebt in diese Steckfigur. Das ist es eigentlich, die Liebe ist es und das Staunen ist es. Und dann waren die Steckfiguren in Japan erfolgreich und ich habe zum ersten Mal über mich sprechen müssen im Jahr 2004. Und da habe ich auch so gesagt, wissen Sie was, mein Traum wäre, in Japan einfach mal einen Spielplatz zu bauen. Und da kam eine Frau zu mir mit einer Dolmetscherin und sagte, Herr Kellner, das machen wir. Und das hat dann wirklich eben 10 Jahre gedauert. Aber der Türöffner war die Maus, das war der Frosch, das war der Hase, das war der Gärtner Tulpe, also diese alte Kiste.
Aber wissen Sie was? Der musste ja, dieser Gärtner Tulpe oder was, musste ja erstmal Sie wieder überzeugen. Sie hatten uns ja vorhin gesagt, dass Sie die Steckfiguren nicht mehr sehen konnten, dass Sie die gar nicht mehr interessiert haben. Wie ist denn die überhaupt wieder bei Ihnen gelandet?
Ja, das kann ich ganz genau sagen. Und zwar hatte ich die Werkstatt in der Zehlendecker Straße nahe Alexanderplatz und dieses besetzte Industrieobjekt hatte ein wunderbares Dach. Wir waren ganz oben mit der Werkstatt und ich hatte immer diese Maus auf dem Schreibtisch, eine uralte Maus von meinem Opa von 1930 und habe dann ein Foto gemacht, die Maus mit dem Fernsehturm, und irgendwie kam der Moment, wo ich dann gesagt habe, ach wisst ihr was, irgendwie ist das gar nicht so schlecht, das Ding, das ist so klassisch und ist so schlicht als Baustein, als Kugel, als Walze mit dem Kopf dran und Haaren dran, und das war eigentlich der Impuls, das war auch die Lust, ich probiere es jetzt einfach aus.
Und dann haben Sie also sozusagen gesagt, okay, das Spielzeug bringe ich wieder auf den Markt, und das hat geklappt.
Ja, das habe ich gemacht, aber nicht im Sinne von Retro, weil ich fand das irgendwie blöd, als Ostdeutscher da so auf dieser Retro-Welle zu reiten, so Ostprodukt und hab da nicht so und wir arm und so, sondern ich habe alles neu verpackt. Es gab keinerlei Andeutungen an die alte Zeit, bis auf die Form. Und ich habe keine Replik gemacht und gar nichts. Und die Japaner haben sozusagen das entdeckt, ohne den Bezug zur Vergangenheit zu kennen. Und das hat mich eigentlich total mutig gemacht und glücklich, weil das hat bewiesen, dass das auch noch Potenzial in der Gegenwart hat. Das ist nichts sentimental Nostalgisches, sondern das ist irgendwie zeitlos.
Dann hat die kleine Steckfigur inzwischen ja auch viele Designpreise gewonnen und Ihnen den Weg nach Japan geebnet oder überhaupt so in die Welt. Was bedeutet Ihnen Japan?
Jetzt wird's ganz... ganz emotional, weil ich habe nie in meinem Leben gedacht, überhaupt mal aus der DDR rauszukommen und geschweige denn irgendwo in die weite Ferne. Und das war wie so ein Geschenk des Lebens. Und ich habe dort sehr viel zu tun mit Menschen, die mir inzwischen sehr nahe stehen. Das ist nicht einfach irgendeine Geschäftsbeziehung, das hat auch was von Achtung, von Demut, ja, und von Freude, und ja, das ist eine ganz große Hausnummer für mich.
Entstehen dann da in so einem Umfeld, wenn Sie das auch so sagen, wie emotional Sie das angreift, entstehen da ganz andere Spielideen vielleicht auch?
Das ist bedingt so, aber in Japan nicht, weil die Japaner wollen keine japanischen Spielideen, die wollen mich als deutschen Spielmann und die wollen mich als unverkrampft, unverklemmten Menschen, der eben nicht japanisch ist und nicht japanisch tickt und nicht diesen Kollektivgeist in sich trägt, sondern der eben, ja, ich bin dann immer so ein bisschen bunter Hund, und die wollen was aus Deutschland, was Exotisches, japanisch können die besser.
Den exotischen deutschen Spielplatz, das stelle ich mir jetzt gerade sehr schön vor. So insgesamt, wenn wir Sie so auch über Ihre nicht vorhandenen Unternehmenskonzepte reden hören, also Sie sind sehr unkonventioneller Unternehmertyp, oder? Also das Risiko jedenfalls haben Sie nie gescheut.
Nee, ich habe immer hinterher gezweifelt. Also erstmal ins Wasser springen und dann feststellen, dass es nass ist. Also mein Großvater, der war so ein Typ, der hat, glaube ich, auch nicht unversucht gelassen. Und mein Vater ist so eine Generation zwischen uns beiden. Und mein Vater war sehr ängstlich. Und ist das jetzt richtig? Und warum musst du nach Japan? Und warum musst du so weit weg? Und so ein Bedenkenträger, der geprägt war durch diesen Sozialismus mit all seiner kategorischen Einschränkung. Und mein Opa war davor und ich bin auch danach. Und das ist sehr, sehr wohltuend, eben auch im Sinne von Unternehmergeist, also freier Unternehmergeist. Ja, und so war das auch mit Aufträgen. Also gerade wenn ich jetzt hier sitze am Lago Maggiore und da habe ich diesen Spielplatz in Ascona, war eigentlich das größte Projekt, was ich hatte. Und das hat mich in die Welt getragen. Und ich hatte so eine Angst dann davor vom Bauen und hatte wirklich die Krise in mir selber, aber letzten Endes ist alles dann immer wieder gut geworden und hat weitergetragen eben.
Spielplatzerfahrung von unserem Gast hier im Deutschlandfunk Kultur, von Hans-Georg Kellner. Auffällig an den vielen wunderbaren Spielzeug- und Spielplatzkatalogen, die ich mir von Hans-Georg Kellner angeguckt habe, ist, dass das eben nicht nur Abbildungen von den Geräten sind, die gebaut worden sind, nicht nur Abbildungen von den kleinen Steckfiguren sind, sondern da sieht man den Designer wieder, der studierte Holzdesigner, überhaupt der studierte Designer, den erkennt man da wieder in den Katalogen. Sie sind auch geprägt von Gedichten. Herr Kellner, sind diese Gedichte auch von Ihnen?
Die Gedichte sind von mir und ich bin eigentlich auch immer dran. Da komme ich wieder zu der Ideenfindung. Also das Spiel mit Worten, mit Buchstaben, mit Bildern, das ist ein Teil meiner selbst. Und der Katalog sieht so aus, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich bin kein Gerät, sondern ich bin Mann mit allem drum und dran. Und das bringe ich also so zum Ausdruck mit meinem Tun, mit meinen Worten, mit meinen Gedichten. Mit dem Spiel letztendlich auch mit Ihnen jetzt hier, das bin ich ja auch.
Vielen Dank dafür. Danke nach Ascona, wo wir Sie erwischt haben, Hans-Georg Kellner.
Na, ich danke Ihnen für die Gelegenheit hier. Das ist wunderschön. Dankeschön.